Ja, diesen Kulthit von Pink Floyd, den kennen wir alle. Und auch bei Nachts im Buchladen geht es heute um The Wall. Allerdings handelt es sich in diesem Fall um den Fotobildband The Wall, der Fotodesignerin Annette van der Voort und ihres Lebensgefährten, dem Historiker Volker Jakob. Und damit schön, dass ihr dabei seid. Hier ist der neue Podcast. Ja, diese beiden haben über mehrere Jahre die Atlantikküsten bereist, um den Wall der Nazis, den Wall der ehemaligen Atlantikbunker, zu fotografieren und zu dokumentieren. Daraus entstanden ist ein Buch mit 256 Seiten und 152 Fotos, erschienen im Distanzverlag. Ja, und ich habe mich mit Annette van der Voort und Volker Jakob in ihrem wunderschönen Zuhause, dem Wasserschloss in Drinsteinfurt, getroffen. Ja, erzählt einfach mal, wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee zu dem Projekt gekommen?
Die Idee, ja, die kam eigentlich ganz plötzlich. Wir waren in Urlaub in Dänemark und sind wir irgendwo an den Strand gegangen. Und da lagen ganz viele Bunker am Strand. Und ich habe gesagt, ich gehe jetzt mit meiner Kamera mal los und das wird bestimmt einige Stunden dauern. War die Faszination auf einmal da.
Vielleicht nochmal, Volker, du als Historiker, was ist denn genau der Atlantikwall? Kann man das historisch einordnen?
Das kann man sehr gut historisch einordnen. Der Atlantikwall ist die Verteidigungslinie, mit dem sich Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs gegen eine Invasion von Westen schützen wollte, weil die Masse der Armeen und des Militärs im Osten im Krieg gegen die Sowjetunion gebunden war. Man hatte Angst in Deutschland vor einem Zwei-Fronten-Krieg. Das hätte Deutschlands Kräfte überfordert. Und so sagte man, wir haben nicht genug Männer, um dort aktiv Krieg zu führen. Wir bauen einen Festungswall, dass uns niemand aus Amerika oder aus England angreifen kann.
Das heißt, während des Zweiten Weltkriegs waren in diesen Bunkern Soldaten, die zur Verteidigung da gesessen haben?
Ja, da saßen Soldaten, da saßen Radarspezialisten, die eben die anfliegenden Flugzeuge genau beobachteten. Die saßen mit Fernrohren und haben an den Horizont geguckt und haben gesagt, wann kommt die Armada, wann kommt der Feind? Und man versuchte eben diese Festungslinie unüberwindlich zu machen. Und wie wir heute sagen können, Gott sei Dank, ist die Landung der Alliierten letztendlich geglückt. Und das war der Anfang vom Ende des Dritten Reiches.
Wenn man sich heute die Bunker anguckt, und das fängt an mit dem Titelbild zu diesem Fotobildband, dann ist das ja wirklich wie so ein trauriger, riesiger Stein in der Nordsee wahrscheinlich. Also sieht aus wie so ein Urweltwesen, was mittlerweile von Wasser umspült ist. Und trotzdem müssen das ja mal so richtige Festungen gewesen sein. In welcher Zeit sind die denn gebaut worden?
Das ist das Faszinosum, das der Atlantikwall heute immer noch ausstrahlt, wenn man sich ein bisschen mit seiner Geschichte beschäftigt. Diese 100.000 Objekte sind in einer Zeit von gerade mal gut 2 Jahren errichtet worden, von 1942 bis 1944, bis zur Landung der Alliierten in der Normandie. Und es sind gigantische Mengen an Beton und an Stahl verbaut worden und es steckt eine enorme Logistik dahinter, diese ganzen Sachen als gesamtes Projekt zu planen und durchzuführen. Es wurden Hunderttausende von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen beschäftigt und ausgebeutet natürlich bis zum Tod, um diesen größenwahnsinnigen Betonwall zu errichten.
In welchem Abstand stehen denn diese ganzen Bunker?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt von der Strategie ab. Die deutschen Militärstrategen saßen ja in der Regel in Berlin, aber eben auch in den besetzten Ländern. Deutschland hatte ja 1940 ganz Westeuropa besetzt, von Norwegen bis zur spanischen Grenze. Und dort saßen die Militärs und haben ihre Wünsche und Forderungen aus strategischen Gründen durchgegeben. Und dann wurden diese Pläne umgesetzt von Architekten, von Ingenieuren, von Statikern und so weiter und so weiter. Und nach den Maßgaben des Militärs wurden dann diese Bunker errichtet.
Annette, du bist Künstlerin, du bist nicht Historikerin. Was, beschreib mal, war denn das, was das bei dir ausgelöst hat? Oder was war das für ein Wunsch, das fotografisch zu dokumentieren?
Also erstmal sind es Zeugnisse aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und die gibt es ja nicht mehr so viel. Es gibt, wie gesagt, die Hochbunker in den deutschen Städten, die man immer noch sehen kann. Dann gibt es natürlich in Nürnberg noch mal einige Bauten, aber Berlin auch. Aber es gibt nicht mehr so viele Zeugnisse, wo man diesen Krieg richtig festmachen kann. Also das fand ich wichtig und ich finde auch wichtig, dass man vielleicht jüngere Generationen nochmal zeigen kann, was für ein Wahnsinn das war. Also was für ein Wahnsinn dieser Krieg war. Und es gibt jetzt Gott sei Dank auch Bestrebungen eigentlich in fast allen Ländern, wo wir fotografiert haben oder wo ich fotografiert habe, um teilweise diese Bunker auch nochmal wieder zu öffnen. Sie sind meistens verschlossen oder sie auch museal aufzuarbeiten. Und ich halte das für ganz wichtig, dass man diese steinerne Zeugnisse wenigstens zum Teil bewahrt, weil es sind schon sehr viele verschwunden.
Das ist ja auch ganz witzig, wenn man durch das Buch blättert, dann sieht man ja auch wirklich, in was für einem unterschiedlichen Zustand diese Bunker sind. Und teilweise sind ja schon auch für Kunst genutzt worden. Da sind Graffitis drauf, die sind besprüht und andere dann wieder sind also wirklich komplett verwittert und mittlerweile im Meer versunken.
Ja, das ist so. Also manchmal werde ich auch gefragt, was ist denn mein Lieblingsbunker? Mein Lieblingsbunker ist ein Bunker, der nicht in dem Buch ist, wo ich ganz erstaunt war. Ich war in Frankreich am Strand unterwegs mit Rucksack, Kamera, Stativ und so weiter. Und in der Ferne schimmerte irgendwas. Und ich habe gedacht, was ist das? Und je näher ich kam, desto größer wurde dieses Objekt. Das war ein Riesenbunker. Und ein französischer Künstler hat diesen Bunker mit innen und außen mit Spiegelstückchen vollkommen verkleidet, sodass man den Himmel da drin gespiegelt gesehen hat. Und das war einfach schön. So ein Bunker, das war einfach schön geworden. Aber sonst finde ich es auch sehr faszinierend, wie diese Bunker von der Natur im Grunde auch zurückerobert werden. Ja, wie sie vom Wasser jetzt umspült sind. Da sind doch schon sehr viele in der Nordsee oder im Atlantischen Ozean verschwunden. Wie sie an den Klippen hängen oder von den Klippen runtergestürzt sind auf dem Strand. Und wie sie ja, von Moosen, Algen, aber auch teilweise in Wäldern irgendwie so überwuchert werden von der Natur. Also das finde ich ganz spannend, dieses, ja, was bleibt übrig von etwas, was im sogenannten tausendjährigen Reich gebaut wurde.
Wenn man jetzt das Buch sich durchschaut, dann sieht man auch, dass ihr unheimlich viel gereist seid für dieses Projekt. Wie lange hat das überhaupt gedauert? Wie lange seid ihr dafür durch Europa gefahren?
Also ich glaube insgesamt 3 Jahre, allerdings immer natürlich mit Pausen, weil ich nur im Spätherbst, Winter und ja, Frühling fotografiert habe. Blauer Himmel passt nicht so gut zum Thema, also bewölkter Himmel passte einfach besser und Sonnenschein ist sowieso schwierig, um fotografisch irgendwie große Schatten oder dunkle Partien, also das habe ich nicht so gerne. Also sind wir dann in der Zeit gereist und ja, über 3 Jahre lang.
Jetzt stelle ich mir vor, man hat so ein Fotoprojekt im Kopf. Man reist, das Reisen kostet, man versucht das später zu vermarkten. Das Vermarkten eines Bildbandes ist schwierig. Wie macht ihr das? Ist das eine Leidenschaft, die du mit zum Beruf machst oder wie teilst du dir das auf?
Also ich mache es eigentlich immer bei meinen freien Projekten so, dass ich fotografiere. Nun war dies natürlich ein Projekt, was sehr lange gedauert hat und auch sehr kostenaufwendig war mit den ganzen Fahrten. Man muss ja Unterkunft und so weiter und so fort. Ich habe es immer versucht, also meine Projekte erst fertig zu machen, das, was mich interessiert fotografisch, und dann zu gucken, was kann ich damit? Also kann ich es ausstellen? Kann man ein Buch machen? Das habe ich schon relativ früh abgeklärt, dass Verlage Interesse hatten, ein Buch zu machen. Und wie geht es dann weiter? Also das ist dann also zum Fotografieren oder ein Bildband machen oder eine Ausstellung machen, gehört immer sehr viel Vorbereitungszeit und auch sehr viel Nachbereitungszeit. Also man ist da doch, also fotografisch waren das 3 Jahre, aber ich glaube so im Großen und Ganzen mit den Ausstellungen, die geplant sind und die vielleicht auch noch kommen, ist das sicherlich ein 5-Jahres-Projekt.
Du erzählst, Ausstellungen werden auch kommen. Also das Buch ist im Prinzip sowas wie ein Begleitband zu Ausstellungen, die du machst mit deinen Fotos, oder was ist genau dein Ansinnen da?
Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, das Buch ist ein eigenständiges Produkt für Leute, die sich für Architektur interessieren, denn diese Bunker haben sehr viele unterschiedliche Formen, die sich für Landschaft interessieren, ist es ein Fotoband. Aber wenn ich natürlich dann Ausstellungen mache, kann diese Fotoband natürlich auch die Ausstellung begleiten und wird das Buch dann auch in Museen verkauft, wenn dort die Ausstellung gezeigt wird im In- und Ausland.
Volker, wie ist das für dich als Historiker? Wirst du mit dem Buch noch weiterarbeiten oder hast du da noch ein besonderes Ansinnen?
Ja, ich denke, dass mit der Ausstellung auch Vorträge verbunden sind, denn die Bilder erschließen sich dem Betrachter erst dann vollständig, wenn er nachvollziehen kann, weshalb sind sie gebaut worden, weshalb sind sie überhaupt da. Und dazu braucht man die historische Folie, vor der man Verständnis wecken kann und Neugier wecken kann. Also das Betrachten der Bilder setzt einfach immer eine Vorinformation voraus und die muss geliefert werden. Ich denke, dass das auch in Vorträgen möglich ist und vor allen Dingen sinnvoll ist. Vor allen Dingen jüngere Menschen, ältere, haben eine andere Beziehung zu diesen Dingen, zur Geschichte, als jüngere Menschen, die ja erst in die Geschichte hineinwachsen. Und da ist die Aufgabe des Historikers die des Vermittlers, ihnen deutlich zu machen, dass die Zeiten, in denen wir jetzt leben, nicht immer so waren. Und dass man dann als Historiker versucht, diese andere Zeit, diese andere Welt, die untergegangen ist, Gott sei Dank, nochmal zu beschwören und zu zeigen, weshalb diese Objekte heute noch da sind, weshalb sie da sind, weshalb sie auch seit 70 Jahren und länger funktionslos sind. Sie haben ja ihre Funktion nur für kurze Zeit gehabt. Sie haben ihre Funktion verloren und alles, was seine Funktion verliert, ist irgendwas Trauriges. Es gehört nicht mehr in diese Welt hinein. Und das sind auch philosophische Gedanken, über die man sprechen muss. Das Ende der Macht, das Ende des Größenwahns, was sind wir den kommenden Generationen schuldig? Wie gehen wir mit unserer Geschichte um? Ich glaube, das ist genug Gesprächsstoff für Vorträge.
Heute fragt man sich ja fast schon, warum sind die niemals abgerissen worden? War das auch schon immer Teil der Erinnerungskultur, dass man gesagt hat, man lässt die bewusst da? Oder war einfach kein, Gott sei Dank, kein Geld und keine Kraft da, um die wegzumachen?
Das ist komplex und das lässt sich auch nicht für jedes Land und muss sich für jedes Land separat klären lassen. An der schmalen belgischen Küste waren die Immobilienpreise und die Nutzung der Küste so wichtig, dass man gleich 45 diese Bunker gesprengt hat und sie beseitigen wollte, damit wieder Hochhaus-Apartments gebaut werden können. An der langen französischen Küste oder an der ähnlich langen Küste in Norwegen war das schwer, unmöglich. Das hätte also den Staatshaushalt überfordert. Man hat sich damit nicht weiter auseinandergesetzt. 1945 und in den folgenden Jahren wollte man nicht zurückgucken, sondern nach vorne. Man wollte wieder aufbauen. Die Dinger standen einfach rum wie ungebrauchte Möbel und man hat sie einfach sich selbst überlassen. Bevor dann in den 80er Jahren, 90er Jahren so eine Musealisierung stattfand. Da begann die intensivere Auseinandersetzung mit dem Erbe. Und das führte dazu, dass einzelne Komplexe erhalten worden sind, andere dann beseitigt worden sind aus Sicherheitsgründen. Aber das Sprengen dieser Riesenbunker, Objekte, die teilweise 3,50 Meter dicke Stahlbetonwände haben und Mauern haben, das macht man nicht so mal gerade, sondern das braucht enorme Vorbereitung und es ist sehr, sehr teuer.
Aber wo man das zum Beispiel konsequent gemacht hat, war in Deutschland. Das war, ich habe es vorhin kurz angesprochen, Deutschland war im Grunde, es waren 7 Länder, wo diese Atlantik war. Das war also Norwegen, Dänemark, Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich und die englischen Channel Islands. Das waren die einzigen paar Quadratmeter, die von England, die erobert wurden. Aber in Deutschland haben die Alliierten 45 gesagt, also keine Verteidigung auf deutschem Boden mehr und diese Bunker müssen sofort verschwinden. Damit wurden dann meistens deutsche Sprengmeister beauftragt, weil die es besser konnten. Aber das war das Schwierigste, um in Deutschland überhaupt noch Reste von Bunkern zu finden. Das sind also wirklich nur Reste, die man auf den Nordseeinseln findet. Und die waren sehr, sehr, sehr schwer zu finden. Da sind wir also viel rumspaziert durch die Dünen und haben immer geguckt, also kann man dann doch noch etwas finden. Aber Gott sei Dank haben wir dann doch noch einiges gefunden. Sonst hätte ich das Kapitel Deutschland eigentlich weglassen müssen, weil es hier so gut wie keine Bunker des Atlantikwalls mehr gibt.
Vielleicht können wir mal reingucken. Was habt ihr denn in Deutschland noch gefunden? Und wie habt ihr das denn dann überhaupt gemacht? Hattet ihr eine Vermutung, weil hier Küste ist, müsste das sein? Oder hattet ihr alte Karten mit dabei? Oder wie seid ihr auf Suche gegangen?
Also die Recherche war eigentlich genauso viel Arbeit wie auch für die anderen Länder. Also wo liegen diese Bunker? Wie das Fotografieren selbst? In Deutschland bin ich so vorgegangen, dass ich geguckt habe im Internet, ob ich irgendwelche Spuren finde. Da habe ich so gut wie gar nichts gefunden. Und dann habe ich erst mal beim Fremdenverkehrsverein auf den Inseln angerufen und habe gefragt, gibt es bei Ihnen noch Reste? Viele wussten es einfach nicht. Oder gibt es bei Ihnen auf der Insel, das sind ja wirklich auch kleine Welten für sich, gibt es jemand, der darüber Bescheid weiß? Und da hatten wir sehr nette Begegnungen oder über Mail, dass man wirklich dann auch alte Karten zugeschickt bekam und das mit Kreuzchen drauf, also da und da und da ist noch was zu finden. Oder wir haben, wenn wir dann dort waren, vor Ort nochmal telefoniert, wir finden es nicht. Also man läuft manchmal stundenlang rum und denkt, es muss hier irgendwo sein, aber es ist manchmal auch so versteckt oder überwachsen. Und wir haben immer Hilfe bekommen, so dass wir dann doch in Deutschland noch einiges gefunden haben. Aber wie gesagt, immer nur Reste oder Trümmerreste.
Ich nehme mal an, ihr hattet für das Projekt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern das wäre wahrscheinlich dann ja auch echt eine Lebensaufgabe gewesen. Wann war für dich denn klar, ich habe jetzt alle, die ich brauche?
Naja, wir haben die Reisen so geplant, pro Land in Norwegen, das ist ja ein sehr großes Land, waren wir, glaube ich, 6 Wochen unterwegs, in Frankreich insgesamt auch sicherlich 6 Wochen. Ja, also irgendwann wusste ich, also jetzt habe ich in diesem Land habe ich genug. Aber ich glaube, dass wir hier im Schnitt so pro Land ungefähr 20, 30, 35, 40 Fotos haben. Und man muss irgendwann aufhören. Ich hätte gerne noch weiter fotografiert.
Vielleicht gibt es noch The Wall Teil 2 irgendwann.
Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht.
Jetzt ist auf jeden Fall das Buch erstmal da. Erschien im Distanzverlag The Wall, Annette van der Voort. Und ihr geht auf Ausstellungsreise. Vielleicht kannst du da schon ein paar Termine oder Orte sagen?
Also die erste Ausstellung wird im Herbst eröffnet in Wilhelmshaven im Marinemuseum. Das ist natürlich auch ein Ort, wo es auch passt. Hier in der Nähe gibt es 2021 gibt es in der Städtischen Galerie in Iserlohn. Dann gibt es in den Niederlanden, das weiß ich noch nicht, ist der Termin noch nicht genau bekannt. 2020 wahrscheinlich in England, in Südengland. Ja, eventuell in Dresden, eventuell in Kiel.
Ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf Reisen mit diesem wichtigen Projekt.
Vielen Dank. Ja, und wir hoffen dann mal, dass das Buch erfolgreich ist und ich freue mich schon auf die Ausstellung in den nächsten Jahren.